Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, hören Sie zuerst meinen neuen Lieblingswetterfrosch. Es ist David Lynch. Ja, David Twin Peaks Lynch.
Good morning. It's May 20, 2020 and it's a Wednesday. Here in LA, beautiful blue skies, golden sunshine, 60 degrees Fahrenheit right now, around 15 Celsius. Have a great day, everyone.
Der Weather Report von David Lynch, je so 40 bis 60 Sekunden Videos mit dem Maestro vor starkem Blaufilter, können Sie täglich sehen bei YouTube unter David Lynch Theater. Das ist für mich jetzt schon kurzes Blitz mit Kultcharakter. Ähnliches galt ja mal fürs GIF-Format, kurze Bildsequenzen mit Anarchonote, aber GIFs, ja, das ist jetzt wohl nur noch gleichbedeutend für Mainstream. Warum? Das erfahren Sie gleich. Das GIF, dieses großartige Format, ja, das hat ja die tolle Eigenschaft, mit wenig Mitteln sehr unterhaltsame Animationen abspielen zu können. Ob die sich drehende Geburtstagstorte für Mutti oder Trump mit wehenden Haaren in Dauerschleife, für jeden Anlass gibt's ein GIF. Und die Hauptanlaufstelle, um da fündig zu werden, ist für viele GIFi, der größte GIF-Anbieter. Den hat Facebook jetzt gekauft und wir fragen uns, ist das die finale Mainstreamisierung des GIFs? Denn eigentlich standen GIFs ja mal für Internet-Subkultur. Anne Wiezorek aus unserer Social-Media-Redaktion, Hand aufs Herz. Sind GIFs heutzutage überhaupt noch Subkultur?
Ja, tatsächlich sind GIFs heute schon weniger Subkultur als Gegenstück zum Mainstream, sondern eher Teil des Mainstreams geworden und befriedigen sozusagen innerhalb dieser Mainstream-Kultur auch vor allem unser Bedürfnis, diese Defizite der Online-Kommunikation, die wir da haben, auszugleichen. Also die Tatsachen, dass uns ja meistens, wenn wir nur in Textform kommunizieren, dann eben so Tonfall, Mimik und Gestik wegfallen und dann das auch für uns schwerer ist, mitunter so eine Aussage einzuordnen, die da getätigt wird im Netz. Da helfen dann GIFs natürlich, auch andere Emotionen eben auszudrücken und auch zu unterstreichen. Das ist ja erstmal eine nachvollziehbare und auch sinnvolle Entwicklung für unsere Internetkommunikation. Aber wir haben eben schon gesehen, Giphy wurde ja schon als Suchplattform schon in vielen Messenger-Apps und Plattformen wie zum Beispiel auch Twitter integriert. Und da haben wir schon so eine Tendenz beobachten können, dass eben die meisten NutzerInnen lediglich die ersten Suchergebnisse, die dann eben auftauchen, in dieser GIF-Suche nehmen und alle anderen GIFs, die da irgendwie stattfinden, kaum noch genutzt werden. Hinzu kommt, dass Giphy als Suchmaschine selber auch GIFs produziert, also dass sozusagen weniger Inhalte, die von NutzerInnen selber erstellt werden, überhaupt erst auf der Plattform landen und das natürlich auch beeinflusst, wer überhaupt ausgewählt wird. Also diese Vielfalt an GIFs, die wird schon jetzt nicht mehr so komplett ausgeschöpft und fällt langsam auch so einer Monotonie zum Opfer. Also weil einfach immer dieselben GIFs dann am Ende benutzt werden.
Also Giphy statt Giphy nehmen wir schon mal mit. Ich habe es ja so ein bisschen familienministerisiert jetzt quasi gerade. Aber inwiefern ist denn dieser Facebook-Deal jetzt eigentlich noch eine einschneidende Entwicklung für die GIF-Kultur?
Ja, ich denke schon, diese bereits angesprochene Monotonie der verwendeten GIFs, die wird sich dann auch leider weiter verstärken. Außerdem ist es wahrscheinlich jetzt nicht so sehr in die Glaskugel geguckt, wenn wir denken, dass anzügliche oder auch sexuell explizite Inhalte, alles, was irgendwie Queerness umfasst und auch die Verwendung von echten und vermeintlichen Schimpfwörtern, dass das alles so eher weiter rausfliegen oder gar nicht erst hochgeladen werden wird, jetzt unter der Führung von Facebook. Also wir haben ähnliche Entwicklungen ja zum Beispiel schon bei Tumblr gesehen, wo dann eben, als die von Yahoo übernommen wurden. Und hier kommen da einfach so amerikanische Filterstandards, die Beschwichtigung von vorwiegend konservativen Investoren und natürlich auch Urheberrechtsfragen zusammen, ne? Darüber hinaus müssen wir natürlich als NutzerInnen auch im Blick haben, was das für die Weiterverarbeitung unserer Daten bedeutet. Das kommt dann vor allem darauf an, wie die jeweiligen Dienste die jeweilige Giphy-Suche integriert haben. Also die Messenger-App Signal zum Beispiel hat schon angekündigt, dass es bei ihnen keine Weitergabe von Daten geben wird. Andere App-Anbieter müssen sich da aber zum Beispiel erst noch äußern.
Also begraben wir die GIFs damit jetzt? Brauchen wir was Neues?
Naja, das, was GIFs als Kommunikationsmittel und eben auch Ergänzung vor allem von Online-Kommunikation so attraktiv macht, das ist ja nach wie vor relevant. Insofern denke und hoffe ich auch als GIF-Fan selber, dass sie uns noch eine Weile erhalten bleiben. Die Frage ist dann wohl eher, dass wir vielleicht neue Wege beschreiten, um sie hochzuladen. Also Giphy als Suchmaschine ist ja in erster Linie einfach praktisch, aber das heißt ja nicht, dass dieses Angebot nicht auch von anderen Anbietern gut gemacht werden kann. Also Twitter nutzt zum Beispiel auch schon zusätzlich zur Giphy-Suche die Suchmaschine Tenor. Und ich persönlich denke bei der Zukunft der GIF-Kultur jedenfalls so eher an die Worte von Jeff Goldblum aus Jurassic Park. Das Leben findet einen Weg und ja, die GIFs hoffentlich auch.
Und wenn doch nicht, rest in peace, GIF. R.I.P. Danke, Anne Wizorek. Gestern war ein richtig schöner Tag mit Babyfotos zum Finale. Hier kommt die Kurzfassung. 9.15 Uhr, Anruf eines guten Freundes, unser Baby kommt. Kind 2 ist das. 10.15 Uhr, ich komme bei denen an und übernehme Kind 1. 13.30 Uhr, Kind 2 wird im Krankenhaus geboren. 18.15 Uhr, Eltern plus Baby kommen nach Hause, das Baby wird geherzt und gestreichelt. 21.53 Uhr, 7 Babyfotos mehr auf meinem Smartphone. Ja, ich schlussfolgere, das Leben ist manchmal echt unkompliziert und die Babyfotos werden sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich exponentiell vermehren, ne? Den Eltern sei Dank. Wir switchen jetzt aber genau in die andere Perspektive. Ja, von Eltern, die Kinder fotografieren, zu Sohn, der Mutter fotografiert. 11 Jahre lang regelmäßig hat Fotograf Charlie Engman das gemacht und am Ende steht ein Fotoband. Mom heißt der und Kompressorkollegin Lotta Wieden hat den ja durchgearbeitet, ne? Kann man so sagen.
Kann man sagen.
Hallo.
Hallo.
Mom, das ist Kathleen, ne? Kathleen.
Kathleen, genau.
Wie sehen wir die?
Ja, wir begegnen in diesem Buch immerhin gut 1000 Einzelaufnahmen, tatsächlich nur einer einzigen Person, Kathleen, heute 69 Jahre alt. Und dass das auf Strecke nicht langweilig wird, das liegt daran, dass Charlie Engman, der Fotograf, seine Mutter total obsessiv fotografiert hat, in den unterschiedlichsten Kontexten, Frisuren und Klamotten. Wir sehen also Kathleen in ihrem Haus, etwa in der Küche, nur mit einem Slip bekleidet, an der Spüle stehen oder schlafend im Bett mit halboffenem Mund, also Aufnahmen, die eher dokumentarisch wirken. Und andererseits gibt es dann hunderte von inszenierten Aufnahmen im Studio mit Stylisten, Maske, allem drum und dran. Die Mutter als androgyne Diva, als Punk, als breitbeiniger Macho, als alternate Drag Queen. Auch draußen Aufnahmen im Freien. Einmal, da sehen wir Kathleen auf einer Sanddüne, auf dem Rücken liegend im Gras, als sei sie gerade gestürzt. Sie schaut direkt in die Kamera. Ihr Sommermantel ist verrutscht und darunter ist sie vollkommen nackt. Rötliche Schamhaar auf sehr helle Haut. Solche Fotos sieht man ja öfter, häufiger auch anderswo, aber eben selten von einer Frau, die Mitte, Ende 60 ist.
Weil unsichtbar gemacht, ne? Ist es denn vor allem Kathleens Alter, das die Bilder jetzt interessant macht?
Ja, das Alter plus das Wissen, dass die nackt im Gras liegende Kathleen ja in Wirklichkeit in diesem Moment nicht uns anschaut, sondern ihren Sohn vor sich sieht. Das ist das bisweilen Irritierende, aber auch das Interessante an den Bildern.
Auf diese Beziehung kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Ich würde aber gern erstmal noch ein bisschen mehr über Kathleen wissen. Wie sieht sie denn aus?
Rotblondes Haar. Blaue Augen, helle Haut, ihr ganzer Körper ist übersät mit Sommersprossen. Man sieht ihre Falten besonders an Hals und Armen, am Bauch, aber natürlich auch um den Mund herum und um die Augen. Ihre unteren Schneidezähne sind nicht ganz gerade, also überhaupt die Zähne sind auch nicht so strahlend weiß. Also es ist keine Mutter, die irgendwelche klassischen Schönheitsideale bedienen würde. Und Stichwort unsichtbar gemacht, es ist eben auch die Art Frau, von der im öffentlichen Raum eigentlich gar keine Bilder existieren, weil zu alt, zu wenig sexy, zu normal.
Ich habe so ein paar Bilder ja sehen können vorab und habe mich gefragt, da sind ja auch teilweise so ein paar sexy, verruchte Posen dabei. Was ist das eigentlich für eine Mutter-Sohn-Beziehung, die solche Bilder möglich macht?
Also zum Sohn, das erfährt man in einem knappen Text auf der Verlagsseite zum Buch. Der hat seine Mutter eben mit Anfang 20 angefangen zu fotografieren, im Grunde, weil sie da war und verfügbar und er sich am Beginn seines Berufslebens fotografisch ausprobieren wollte. Und dann ist er aber, also mittlerweile ist Charlie Engman ein ganz erfolgreicher Modefotograf in New York, er ist an diesem Sujet Mutter eben dran geblieben und hat es immer weiter entwickelt.
Also das ist jetzt seine Motivation, ja. Was ist denn ihre?
Ja, da fragt man sich, ist das eine Frau bei Kathleen, die sich für den Sohn aufopfert und einfach alles macht, was er möchte und ihm eventuell beruflich damit zum Erfolg verhilft oder hat die tatsächlich Spaß an dem, was die da tut und performt, liefert die sich aus, behält die Kontrolle Und eben ausgehend von diesem speziellen Mutter-Sohn-Verhältnis, das aber für den Betrachter auch nie ganz geklärt wird, beginnt man dann zu fragen, wie ist denn eigentlich mein Verhältnis zu meiner Mutter? Warum könnten die meisten von uns denn nie derartige Fotos von ihrer Mutter oder ihrem Vater machen? Und wie ist unsere Beziehung zu unseren Kindern, wäre so ein offenes Verhältnis wie zwischen den beiden, Charlie und seiner Mom, wäre das auch für mich möglich, wenn mein Kind mal erwachsen ist, oder wäre das überhaupt wünschenswert?
Ich bin mir unsicher.
Also ich denke natürlich schon, dass viele diese Idee spontan bejahen würden, also sich beispielsweise später mit dem eigenen Kind also vorstellen, wenn es groß ist, erwachsen ist, einmal die Woche treffen können, im Café vielleicht. Und ganz offen über Gott und die Welt reden, das finden sicher, stellen sich viele Eltern sicher toll vor. Nur ist das dann aber bei den meisten von uns eben so viel mehr als das, was wir im Moment mit unseren eigenen Müttern haben. Also über die wir eben gar nicht so häufig treffen und schon gar nicht reden wir mit denen über das, was uns wirklich bewegt.
Mhm. Wenn wir von diesem Persönlichen, von der Identifikation ein bisschen zurückgehen und grundsätzlich auf die Mutter im Bilde so schauen, in der Kunst- und Kulturgeschichte, dann ist es ja nicht so, dass das Thema Mutter so ganz neu ist. Mhm. Ja? Mhm. Dürers Bildnis der Mutter 1514 durfte ich lesen. Und aus der Fotogeschichte My Grandmother, Schwarz-Weiß-Aufnahme aus der Zeit der großen Depression in den USA. Eine Farmersfrau mit ihren Kindern, die sich schutzsuchend an die Mutter anschmiegen dann. Also grundsätzlich neu ist das ja nicht, die Mutter als künstlerisches Motiv.
Nee, aber das Interessante ist ja, dass dieses Thema Mutter immer nur funktioniert, wenn wir entweder eine Bildunterschrift dabei haben, wie bei Dürer. Der hat neben die Zeichnung geschrieben, meine Mutter, als sie 63 war, soweit ich mich erinnere. Also irgendwas, was uns klar macht, dass hier nicht nur irgendeine Frau abgebildet ist, sondern das ist eine Mutter. Oder aber wir sehen eine Frau mit ihren Kindern, dann ist der Kontext nämlich auch hergestellt. Und bei My Grandmother, dieser Ikone der Depression in der USA, haben wir sogar beides, den Titel und eine Frau mit ihren Kindern im Bild. Und wenn man dann auf die Anfänge der Fotografie zurückschaut, ja, als es noch sehr lange Belichtungszeiten gab und Frauen, wenn sie ihr Kind fotografieren ließen, dann mussten die das Kind, vor allem wenn es noch klein war, oft in die Kamera halten, richtig festhalten, und die bekamen dann zum Teil so einen dunklen Stoffumhang um, und später schnitt man dann die Mutter einfach ab, so ab Brusthöhe, sodass nur noch im Hintergrund irgend so ein dunkles Tuch zu sehen war und im Vordergrund das Kleinkind. Also da war die Mutter nicht mehr als so eine Art Möbelstück. Es gibt dann kurz vor der Jahrhundertwende, 1880, 1890, viele Aufnahmen von Frauen mit ihren Kindern, die sehr geprägt sind von diesem christlichen Ideal der reinen Mutter, der unbescholtenen, auch so ein bisschen asexuellen Frau. Und erst so dann ab 1910 sehen wir häufiger auch den Alltag von Müttern in Küchen inszeniert, aber auch das ganze Elend von Müttern, von armen Frauen mit ihren Kindern. Eine Linie, die man eigentlich ziehen kann bis zu Alex Soss, Magnum-Fotograf, der für die New York Times 2018 zum Beispiel eine Serie gemacht hat von opiatabhängigen Müttern, opiatabhängige Mütter fotografiert hat, unglaublich starke Fotos.
Und damit vielleicht nochmal ins Jahr 2020 zu Charlie Engman. Ja, wie ordnen sich denn seine Fotos da jetzt ein?
Also seine Fotos sind sowas wie eine Befreiung aus ganz vielen dieser Zwänge und Zuschreibungen, weil er gibt seiner Mutter sowas wie eine eigene Identität zurück, also jenseits von Mutterschaft, als Frau und als Mensch mit eigener Persönlichkeit, eigener Sexualität auch. Und das passt ja auch ganz gut zum Hype um diesen Instagram-Account Mothers Before, ein Account, auf dem seit 2017 tausende Leute Fotos der eigenen Mutter hochladen, bevor sie Mutter wurde, und kurze Geschichten dazu schreiben, wo erwachsene Kinder sich dann auch nochmal klar machen und darüber nachdenken, dass ihre Mutter ein Leben hatte, bevor sie Mutter wurde, eine Persönlichkeit besaß außerhalb ihres Reproduktionsstatus. Mhm. Und diese Idee, die führt bei Charlie Engman, die führt Charlie Engman hier eigentlich noch weiter ins Heute, ins Jetzt. Das macht das Buch auch für mich zu einem mutigen Buch mit coolem Design auch und ein kluges Buch. Es gibt auch ein Interview mit Miranda Jolie, die ja selber auch, also amerikanische Schriftstellerin und Filmemacherin, viel auch in Deutschland rezipiert in den letzten Jahren. Und die hat selber ja auch so ein gutes Händchen hat für das Absurde und Abgründige in unseren Alltagsbeziehungen. Und ja, das Tolle ist eben an diesem Buch, dass es einfach auch sehr gut gemacht ist. Aber vor allem ist es eigentlich ein Buch auch von Charlie Engman und seiner Mutter Kathleen McCain Engman, so ihr vollständiger Name, von den beiden zusammen. Also ein Gemeinschaftsprojekt auf Augenhöhe, und konsequenterweise, muss man sagen, hätte ihr Name neben Charlies auf den Buchrücken eigentlich gehört.
Mhm, aber so weit ging es leider doch nicht. Mom von Charlie Engman hat 220 Seiten und 551 Farbabbildungen. Ist erschienen in der Edition Patrick Frei und kostet 58 Euro. Rezensiert hat Lotta Wieden hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wie halten Sie es so mit Horrorkonsum, gerade in Corona-Zeiten? Mein waghalsigstes Ding war, nach 20 Jahren mal wieder den weißen Hai zu sehen, obwohl ich ja gar kein Fisch esse und die Folgen des Films für das Tier fatal waren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dieser Filmkonsum hatte doch eine befreiende Wirkung. Die latente, hier schwimmende Gefahr explodiert am Ende einfach und ist weg. Ja? Küchenpsychologische Erklärung. Befreiende Wirkung gleich Gleichsetzung von Hai und Corona plus Wunschdenken. Tja, Problem vom weißen Hai gibt es 3 weitere Teile und die werden immer schlechter. So, warum eigentlich diese Verstrickung? Im Prinzip ist das alles nur, wie so oft, wegen Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Unser Gaming-Experte hat heute ein Horrorgame am Start, bei dem ich mich frage, wie das wohl zu verkraften sein wird. Someday you'll return. Keine Haie in Sicht, sondern wer? Was passiert da?
Es beginnt erstmal relativ harmlos. Eine schon ältere Tochter ist abgehauen. Der Vater sucht sie in einem Wald. Der ist auch gar nicht gruselig touristisch erschlossen mit Wanderwegen und allem. Oh, und auch, wie gesagt, gar nicht gefährlich. Und Daniel, der Vater, hat auch entschieden, das auf jeden Fall alles alleine zu machen.
Where is she? You have to tell me.
Your hysterics aren't helping. Stop calling me.
Daniel, please. Tell me that she's safe.
Listen, I don't...
Und dann beginnt es schon klassisch, es kommt, wie es kommen muss. Das Handy hört auf zu funktionieren, es wird dunkel und dann gibt es die ersten Wahnvorstellungen.
No, it can't be. It's her dress. It's a backpack? Oh, I'm so tired. It's dark. Now I'm seeing things.
Im Zwielicht hält er hier einen Rucksack für das Kleid seiner Tochter und während das noch eine Täuschung ist, wird es dann wirklich seltsam. Er findet sich in einer Horrorwelt wieder, klassisches Blutmonster, Glibber-Horror, seltsames Monster, was dann auch immer wieder auftaucht, das wie ein Vogelmann mit Tentakeln aussieht und ihn er verfolgt.
What the hell is that?
Fuck! Und es stellt sich dann heraus, nachts ist man dann immer in dieser Horrorwelt und tagsüber im normalen Wald und arbeitet sich dann sowohl tiefer in den Wald als auch in dieser Albtraumwelt vor.
Bisher klingt das für mich wie so eine etwas krude Mischung aus Wenn die Gondeln Trauer tragen, Blair Witch Project und Tanz der Teufel. Ja? Also auf jeden Fall geht es irgendwie ums Erschrecken. Geht es denn auch um raffinierte Spielmechaniken und so eine richtige Geschichte?
Man hofft darauf, die Geschichte bleibt über weite Themen klassisch und unklar. Es wird so ein finsteres Ereignis in der Vergangenheit angedeutet. Die Vermutung dann Horrorwelt gleich Psyche des Protagonisten wird nahegelegt, aber es passiert erstmal nichts Neues. Spielemechaniken gibt es sehr viele. Ein ganz wichtiger Teil ist, dass das Spiel spartanisch ist. Man muss sich also seinen Weg suchen. Es gibt da wenig Hilfestellung vom Spiel selbst. Man kann auch Tränke brauen, muss die Kräuter dazu finden, Kombinationsrätsel lösen und dann gibt es Passagen, wo es dann so mehrere Horrormonster gibt, die man aber nicht bekämpft, sondern um die man herumschleicht.
Mhm, klingt zunehmend unspektakulärer.
Ja, ist halt so eine komische Mischung. Es gibt so ganz viele Ansätze, die sind auch nicht uninteressant, aber passen irgendwie nicht zusammen. Und das fällt besonders auf, weil es einen Teil des Spieles gibt, der ganz besonders gut gelungen ist und sich aber gar nicht so sehr in den Vordergrund drängt. Das ist nämlich schlicht und einfach der Wald, in dem diese Geschichte spielt. Das ist der tschechische Wald, das sind nachempfunden reale Orte, die auch vom Spiel aus richtig verlinkt sind in die echte Welt, kann man da nachschlagen. Und wenn man da durchläuft, fühlt man sich wirklich als, muss man ja sagen, Mitteleuropäer sehr heimisch. Ich bin in der Gegend als Kind sehr oft gewesen und das ist wirklich ganz spannend, mal nicht durch ein Computerspiel exotisches Land zu laufen oder die US of A, die oft Kulisse sind. Und davon, aber von diesem gelungenen Teil, lenkt der Rest des Spiels einfach nur ab. Das meint, alle anderen Sachen wirken irgendwie gekünstelt, nicht zu Ende durchdacht oder funktionieren nicht. Also diese Tränke, von denen ich erzählt habe zum Beispiel, die kann man machen, die sind aber im Spiel eigentlich völlig egal. Auch der Horror ist da, aber scheint eben nur um des Horror selbstwillens da zu sein und folgt keinem in sich stimmigen Konzept, das sich erschließt oder Spannung dann noch nährt. Und eine ganz große Diskrepanz ist auch, diese Spielwelt will einen eigentlich am Monitor halten, also immersiv wirken. Die Rätsel setzen aber immer wieder voraus, dass man einen Notizblock neben dem Monitor liegen hat. Das heißt, aus dem Spiel rausgeht. Das heißt also, es gibt gute Ideen, aber in der Mischung passen die gar nicht zusammen.
Also auch wenn es jetzt so schön zwitschert, ne, noch im Hintergrund unter uns gesagt, ich würde es jetzt nicht kaufen nach diesem Gespräch.
Also dir ganz konkret würde ich auch nicht dazu raten, weil ich hier das ungeliebte Label für Genrefans vergeben würde. Ja? Also wer sich in diesem "Wir rätseln uns durch Horror und mögen Blutschleim und Erschreckmomente ohne tieferen Sinn", wer sich da wohlfühlt, der bekommt hier, ich sag mal, solide Unterhaltung, oder wer sich eben mal im tschechischen digitalen Wald umsehen möchte auch. Aber ansonsten ist das wirklich ganz weit davon entfernt, ein Pflichttitel zu sein. Ich würde es eher in die Kategorie verschrobenes Kunstwerk abschieben.
Ja, falls Sie Lust auf ein verschrobenes Kunstwerk haben, Someday You'll Return ist für Windows erschienen, kostet rund 30 Euro. Markus Richter hat es für uns gespielt und dafür danke ich sehr.
Sehr gern.
Sommer und Clubs ergänzen sich ja, finde ich jedenfalls, ganz fantastisch. Aber dieses Jahr ist das eine Utopie. Die Clubs werden vermutlich das Letzte sein, was wieder aufmacht, wenn sie wieder aufmachen. Das verfluchte Virus lässt ja im Prinzip auch nichts anderes zu. Was geht denn aber jetzt in der Zwischenzeit? Gibt es sowas wie ein safes, gemeinschaftliches Club-Erlebnis ohne Club? Also Livestream jetzt mal nicht mitgezählt, ne? Es gibt jedenfalls den Versuch in Düsseldorf im Autokino, in dem Kollege Christian Wertschulte nicht unerkannt geblieben ist.
Hallo Deutschlandfunk! Wir sind der Bürokraft und Brasilien-Edition! Alle Farben! Busche Hupe! Busche fucking Hupe!
In der Warteschlange vor dem Autokino Düsseldorf ist die Stimmung am Mittwochabend gut. 500 Autos stehen hier an für den World Club Dome Drive-In Edition, einer Party mit EDM, Electronic Dance Music. Das Besondere, sie findet im Autokino statt. In einem der Wagen sitzt Daniel, der Mann mit dem Megafon. Er ist wegen der Corona-Krise schon zum dritten Mal bei einem Event im Autokino.
Das Geilste im Auto ist, man ist unter sich, man kann komplett Scheiße erzählen, ohne dass es jemand anderen stresst. Ja, und nicht so gut ist halt, das Tanzen ist halt sehr beschränkt. Also man kann ein bisschen den Arm wackeln, ist auch ganz nett, aber ja, Tanzen, das fehlt so etwas.
Elena und ihre Freundin Annika, beide Anfang 20, gehen zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise aus. Sie sind dafür 2 Stunden aus der Eifel nach Düsseldorf gefahren.
Ja, also die Partys am Wochenende, die vermisst man halt schon sehr, gerade weil wir jetzt in unserem Partyalter sind und normalerweise jedes Wochenende rausgegangen sind. Und jetzt ist einfach am Wochenende gar nichts.
Elena und Annika freuen sich auf den Abend. Ich dagegen bin etwas skeptisch. Eine Party im Autokino? Wie soll das gehen? Schließlich gehört zu einer guten Party mehr als nur ein DJ auf der Bühne. Der Geruch eines verschwitzten Clubs etwa, die Menschen, die man dort kennenlernt, und das Gefühl, die Zeit zu vergessen. Das kann nicht funktionieren, wenn alle in ihren Autos sitzen müssen, weil es die Abstandsregelungen so vorschreiben und nach 90 Minuten Schluss ist.
Aber es ist zumindest jetzt mal ein Balsam auf die Seele, wenn die Leute in ihren Autos feiern. Das ist schon Wahnsinn.
Sagt Bernd Breiter. Er ist der Organisator des Autokino-Raves. Breiter ist bekannt in der Musikbranche. In den 90er Jahren hatte er mit dem Eurodance-Projekt Magic Affair eine Nummer 1-Hit. Jetzt veranstaltet er den World Club Dome, riesige EDM-Partys mit bis zu 100.000 Zuschauern. Im Sommer hat er sogar ein DJ-Set von Bord der internationalen Raumstation ISS gestreamt. Aber auch Breiter prophezeit den Partys im Autokino keine lange Halbwertszeit.
Ich denke mal, dass alles, was jetzt hier mit Autos zu tun hat, so eine temporäre Geschichte ist, weil früher oder später brauchen die Menschen sich selber auch und diese Energie, die da passiert, wenn man wirklich Mensch an Mensch steht und nicht eben räumlich getrennt ist.
In Düsseldorf stand am Mittwoch der Berliner DJ Alle Farben auf der Bühne. Der 35-Jährige ist einer der bekanntesten deutschen EDM-DJs. Eigentlich wäre er diesen Sommer auf vielen Festivals gebucht gewesen. Daraus sind wegen der Corona-Pandemie jetzt Auftritte in Autokinos geworden.
Ich habe jetzt vor 2 Wochen schon mal in einem Autokino gespielt und es war erstaunlich gut. Ich bin sehr skeptisch rangegangen, weil ich mir nicht gut vorstellen konnte erstmal, wie es sein wird, wenn ich auf die Bühne gehe und vor mir nur Autos sehe und keine lächelnden Gesichter. Die Resonanz durch die Autos war großartig. Die Leute, die können sich halt bemerkbar machen mit Autohupe, mit Lichthupe, mit Blinker links, rechts.
Let's go! Als es um 10 Uhr dunkel wird, geht Alle Farben auf die Bühne. Ich stelle das Autoradio an. Sein Set wird auf einer eigenen Frequenz übertragen. Alle Farben nimmt radiotaugliche Popsongs und remixt sie zu unaufdringlichen Dance-Tracks. Gute Musik zum Füßewippen. Nick, 21 Jahre alt, feiert heute seinen Geburtstag. Ich treffe ihn in der Schlange vor der Toilette. Wie alle hier trägt er Maske und hält ausreichend Abstand.
Ich war in den USA ein Jahr lang und da ist Autokino, gehört schon irgendwie mehr mit dazu. Ist zwar eine andere Atmosphäre, weil hier darf es nicht aus dem Auto und da ist normal, sich hinten auf den Pickup zu setzen und dann ist die Sache fertig. Aber so auf jeden Fall eine coole Aktion.
In Düsseldorf halten sich alle an die Regeln. Gefeiert wird im Auto. Manche lehnen sich aus dem Fenster und reißen die Arme in die Luft. Andere nutzen dafür das Schiebedach. Und wenn der Drop kommt, dann wird gehupt.
Licht! 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 Let's go!
Nach anderthalb Stunden ist die Party vorbei. Im Reißverschlussverfahren verlassen wir das Gelände. So schlimm war es gar nicht, denke ich. Aber hoffentlich dürfen die Clubs bald wieder aufmachen.
Ja, doch, wir glauben ganz fest dran und legen noch eine Platte auf.